Wir haben das Thema des heutigen Gottesdienstes gelesen, Hoffnung für Israel, Fragezeichen. Ich hoffe, dass am Ende hinter dem Fragezeichen ein Ausrufezeichen steht. König Friedrich II., genannt Friedrich der Große, König von Preußen, ist ja bekannt für seine Skepsis gegenüber Religion. Von ihm stammt ja der berühmte Satz: In meinem Staate kann jeder nach seiner Fasson selig werden. Nach seiner Fasson. Also er hat das freigegeben, ursprünglich gemünzt natürlich auf das Miteinander der Lutheraner und der Reformierten in Preußen. Aber wenn man sein Lebensbild ein bisschen kennt, dann weiß man, das ging auch darüber hinaus. Eines Tages stellte er seinem Leibarzt, der offensichtlich Christ war, vor die Herausforderung, einen Beweis für die Existenz Gottes zu nennen. Und die Antwort des Leibarztes ist auch berühmt: Majestät, die Juden. Diese Antwort war einerseits frech, aber andererseits auch tiefgründig. Denn sie schließt ein, dass die Existenz und das Überleben des jüdischen Volkes über Jahrtausende hinweg ein Beweis für die Existenz Gottes ist. Trotz Verfolgungen, trotz Diaspora, der Zerstreuung, hat das jüdische Volk seine Identität bewahrt und ist bis heute präsent. Das jüdische Volk hat zahlreiche Verfolgungen überstanden, was als Zeichen für göttliches Eingreifen gedeutet wird. Die Antwort des Leibarztes beweist oder verweist auf die besondere Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, dem Volk Israel, die in der Bibel verankert ist. Die biblischen Verheißungen gelten nach wie vor und die Treue Gottes zu Israel wird als zentraler Aspekt des Glaubens betrachtet, der auch in der modernen Zeit relevant ist. Dankeschön. Viele Christen sehen auch in der Staatsgründung des modernen Staates Israel 1948 das Handeln Gottes, die Hand Gottes am Werk. Ist das Überleben des jüdischen Volkes nur eine politische Frage oder hat da wirklich Gott seine Hand im Spiel? In der Predigt heute, weil es eine Predigt ist, will ich den Fokus richten auf das biblische Israel, auf die Heilsgeschichte. Also was sagt die Bibel über Israel? Ich konzentriere mich also jetzt wirklich auf die theologische Frage, nicht auf die vielen politischen Fragen, die wir natürlich im Hinterkopf haben und die ich auch nicht leugne. Es geht aber in der Bibel in erster Linie um die Frage: Hat das Volk der Juden eine Zukunft bei Gott? Oder volkstümlich gefragt, kommen die Juden einfach, weil sie das Volk des Erbes sind, weil sie das auserwählte Volk sind, in den Himmel? Es geht also um die endgültige, die eschatologische Hoffnung für Israel. Und deshalb will ich auf einige Verse ein bisschen tiefer eingehen, damit wir den Predigttext besser verstehen und von daher unsere Antworten bekommen. Der Apostel Paulus sagt: Ihr sollt dieses Geheimnis verstehen, liebe Freunde, damit ihr euch nichts auf eure Klugheit einbildet. Das Herz mancher Juden ist verschlossen, doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Also es geht um ein Geheimnis. Ihr sollt dieses Geheimnis verstehen, liebe Freunde, sagt Paulus. Und das ist ja wirklich schwierig zu verstehen. Schon allein das, wie es hier heißt, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat, dann wird ganz Israel gerettet werden. Was ist das für eine Zahl, die da im Hintergrund steht? Wörtlich heißt es die Vollzahl der Nationen, aber was steht dahinter? Wir wissen es nicht, ein Geheimnis. Dass am Ende, Vers 26, ganz Israel gerettet wird, ein Geheimnis. Es geht ja nicht nur um einzelne Juden, das passiert ja schon seit 2000 Jahren. Und wir trafen auf einer Reise, die ich nach Israel gemacht habe, auf eine messianische Gemeinde. Natürlich, das erlebt man ja dort. Messianische Juden sind welche, die ihr Judesein beibehalten, aber an den Messias Jesus glauben. Aber hier geht es ja, und dann wird ganz Israel gerettet werden. Nicht um ein paar, sondern um alle. Ein Geheimnis, denn wie sollen wir das verstehen? Wie soll es denn dazu kommen? Demnach wird also Israel auch der verhärtete Teil, biblisch gesprochen ist das ja eine Verhärtung, gerettet werden, nachdem die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Gott verheißt die Rettung Israels selbst, wozu dessen Reinigung, also auch die Beseitigung der Verhärtung der nichtchristlichen Juden dazugehört. Und dann kommt der Vers aus dem Buch Jesaja. Das Buch, das im Neuen Testament am meisten aufgegriffen wird, wenn aus dem Alten Testament zitiert wird. Ein Retter wird aus Jerusalem kommen. Und er wird Israel von aller Gottlosigkeit befreien. Dann werde ich einen Bund mit ihnen schließen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Ein Retter aus Jerusalem, das kann nur Jesus sein, der Messias. Also wird das im Zusammenhang stehen, damit dass ganz Israel gerettet wird. Mit Jesus steht es im Zusammenhang. Der Vers 28 zeigt uns Gottes Sicht auf Israel. Zwar sind die nichtchristlichen Juden im Blick auf das Evangelium Feinde, was den Weg für die Verkündigung unter den Heiden eröffnet, aber im Blick auf die Erwählung der Väter sind sie und bleiben sie auch die Geliebten. Ich zitiere Vers 28. Viele Juden sind jetzt zwar Feinde der guten Botschaft, doch das geschah für euch. Aber aufgrund der Zusagen an Abraham, Isaak und Jakob sind sie nach wie vor Gottes erwähltes Volk. Denken wir an den Wochenspruch noch einmal. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Das gilt nach wie vor. Letztlich gründet nämlich die Gewissheit der Rettung ganz Israels im Charakter Gottes. Und der Charakter, das heißt, Gott steht verlässlich zu seinen Verheißungen. Vers 29, denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Dass der nichtchristliche Teil Israels aus seinem Ungehorsam gegenüber der Verkündigung des Evangeliums herauskommen wird und die Barmherzigkeit, die Gnade Gottes erlangen wird, folgt demselben Ablauf, den die Heidenchristen an sich erlebt haben. Vers 30. Früher habt ihr Gott nicht gehorcht, doch wegen des Ungehorsams der Juden war Gott stattdessen euch jetzt gnädig. So sind es jetzt die Juden, die Gott ungehorsam sind, weil er euch gegenüber gnädig ist. Aber eines Tages werden auch sie an Gottes Gnade teilhaben. Ja, nach Vers 32 wirkt Gott sogar den Ungehorsam der Menschen als Teil seines Heilshandelns. Und wieder stehen wir vor einem Geheimnis. Wie soll der Ungehorsam der Menschen jetzt die Juden wieder zu Christus treiben, zu Christus führen? Aber genau das steht hier, genau das hat Paulus gemeint. Denn Gott hat alle Menschen ihrem eigenen Ungehorsam ausgeliefert, um allen seine Gnade zu schenken. Letztlich gibt es für alle denselben Weg. Alle landen am Ende im Unglauben, entweder, dass sie von Gott nicht wussten, dass sie sich gegen ihn aufgelehnt haben oder dass sie als sein Volk ihn abgelehnt haben. Am Ende landen sie alle im Unglauben und dann erst am Ende durch den Glauben werden sie gerettet. Denn Gott hat alle Menschen ihrem eigenen Ungehorsam ausgeliefert, um allen seine Gnade zu schenken. Vers 32. Und dann kommt der Ausspruch des Paulus, und ich glaube, ein bisschen können wir das jetzt nachvollziehen. Wie wunderbar ist doch Gott, wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Denn wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Die Verse 33 und 34. Diese Tiefe des göttlichen Ratschlusses übersteigt menschliches Verstehen bei weitem, bekennt Paulus, wohl nicht zuletzt im Blick auf die Lösung der Israel-Frage. Ich will auf drei Punkte zu sprechen kommen, wo das Ganze praktisch wird. Hoffnung für Israel, Fragezeichen. Lange Jahrhunderte galt, nicht nur in der Welt, sondern auch in der Kirche, dass Gott das Volk Israel verworfen hat. Dass Gott durch das Volk Israel sozusagen, weil sie Christus hingerichtet haben, eine Strafe verhängt hat auf das Volk der Juden. Das ist die sogenannte Ersatztheorie oder auch Enterbungstheorie, die also besagt, Gott hat das erwählte Volk enterbt, seiner Rechte beraubt und stattdessen die Christen an diese Stelle gesetzt. Das galt jahrhundertelang. Und ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg den Menschen ins Bewusstsein gedrungen. Das hat man ja früher auch gelesen in der Bibel, dass Gottes Verheißungen ihn nicht gereuen, dass also die Erwählung bleibt, aber man hat es überlesen. Erst durch den Holocaust ist es geschehen, dass also das ins Bewusstsein stieg und dann auch die christliche Kirche umdachte. Man stelle sich vor, 2000 Jahre hat es gebraucht, so ein fürchterliches Massaker des Zweiten Weltkriegs hat es gebraucht, um zu einer Erkenntnis zu kommen, die an sich klar in der Bibel steht. Die jahrhundertealte Ersatztheologie oder auch Ersetzungslehre hat dem Antisemitismus und in der Kirche dem Antijudaismus mit den Weg bereitet. Jetzt zitiere ich von einigen Historikern, und das hat mich selbst verwundert. Insbesondere die evangelische Kirche in Deutschland war nach 1918 in ihrer konservativ-deutsch-nationalen Haltung dem völkischen Denken gegenüber so aufgeschlossen, dass sie sich nicht eindeutig gegen den Antisemitismus abgrenzen konnte. Zumal in ihr selbst das alte dogmatische Vorurteil vom rastlos umherirrenden ewigen Juden tradiert wurde, der in seiner Heimatlosigkeit die Strafe Gottes wegen seiner Auflehnung gegen das Kreuz und den Messias erfahre. Und ein anderer schreibt, führende Männer der bekennenden Kirche haben noch 1935, ich betone noch einmal, der bekennenden Kirche, das war also die Sammlung der Christen die an Schrift und Bekenntnis festhielten, der Mainstream der deutschnationalen Christen war sowieso gar nicht gemeint. Aber selbst die, die also sich bekannten zum 2000 Jahre alten Glauben an Jesus, die bekennende Kirche hat noch 1935 die Stellung des Staates zur Judenfrage bejaht. Und die nationalsozialistische deutsche Blut- und Bodenideologie unterstützt. Im selben Jahr erklärte der Direktor der Berliner Missionsgesellschaft, das jüdische Volk stehe unter Gottes besonderem Gericht und bringe den Völkern Verderben. Noch 1935, das wird noch 1939 noch stärker der Fall gewesen sein, erst der Zweite Weltkrieg, der Holocaust, brachte ein Umdenken. Und auch die römisch-katholische Kirche war bis in die Liturgie hinein antijüdisch. Und eine grundlegende Änderung brachte erst das Zweite Vatikanische Konzil. Das war in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre. So lange hat es gebraucht. Natürlich fällt uns dann gleich der Name Bonhoeffer ein, aber Bonhoeffer. Ich zitiere noch einmal die Kirchenhistoriker. Der Widerstand einzelner Christen ist kein Alibi für das Versagen und die Mutlosigkeit der Kirche. Und heute, und da gibt es natürlich Bezüge, es war damals die Rede vom völkischen Denken, das auch in der evangelischen Kirche weiten Raum hatte. Und heute hören wir wieder von völkischem Denken. Das ist die Gefahr von rechts. Aber es gibt auch eine Gefahr von links, nämlich dadurch, dass der junge Staat Israel, der nicht identisch ist mit dem Israel der Heilsgeschichte, wir wollen immer wirklich auseinanderhalten, das politische Israel, der Staat und das religiöse Israel, das, was in der Bibel gemeint ist. Aber bei allem Verständnis für seinen Existenzkampf, Israels Existenzkampf, hat auch Israel des Öfteren die Menschenrechte verletzt. Und in letzter Zeit weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll. Und verletzt es weiterhin, sodass eine Verständigung zwischen Israel und den Palästinensern zunehmend erschwert wird. Also, wir sehen, das ist auch aktuell. Ihr habt einen Wackelkontakt irgendwo, oder? Das Zweite, was ich sagen möchte, Israel, so sagen manche, ist durch seine Abstammung automatisch am Ende bei den Erwählten, die das Reich Gottes erben. Sozusagen an Christus vorbei. Die haben keinen Sonderstatus und die brauchen keine besondere Berücksichtigung. Nein, ich habe das einmal erlebt auf einem Kirchentag. Ich traf messianische Juden, ich sprach schon vorhin drüber, und die sagten mir, uns ist es nicht erlaubt, hier auf dem Kirchentag einen eigenen Stand zu haben. Und ich frage sie, warum? Und sie sagen, angeblich stören wir den Dialog zwischen Christen und Juden. Man stelle sich das vor. Das heißt also, die messianischen Juden wurden auf dem Kirchentag ausgegrenzt. Sie erlebten eine zweifache Ausgrenzung. Bei den orthodoxen Juden zu Hause waren sie ausgegrenzt aufgrund dessen, dass sie an Jesus glaubten. Bei den Christen in Deutschland, wahrscheinlich darüber hinaus, wurden sie ausgegrenzt, weil sie noch Juden waren und weil sie als Juden an Jesus glaubten und weil das vielleicht Gespräche belasten könnte. Nein, der Weg an Christus vorbei ist kein Heilsweg, der in der Bibel aufgezeigt ist. Der Weg zum Heil führt nur durch Jesus Christus und das Wort in Johannes 14, Vers 6 ist eindeutig und ist in Kraft. Jesus sagt, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und wenn man genau hinschaut, steht das glasklar auch in der Bibel. In der Übersetzung der Orientierungsbibel heißt es, und dann wird ganz Israel gerettet werden. Im Griechischen steht hier das Wort Hutos. Und Hutos bedeutet an sich, und so wird Israel gerettet werden. So hat es auch Luther übersetzt. Und also wird Israel errettet werden. So, folgendermaßen, und dann kommt das Bibelzitat aus dem Jesaja-Buch. Ein Retter wird aus Jerusalem kommen. Also, durch den Glauben an den Retter aus Jerusalem kommt das Heil auch für die Juden, nicht an Christus vorbei. Ein Retter, noch einmal Vers 26, wird aus Jerusalem kommen und er wird Israel von aller Gottlosigkeit befreien. Dann werde ich einen Bund mit ihnen schließen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde, durch Jesus. Weihnachten denken wir an das Lied, Christ, der Retter, ist da. Das gilt für Heiden, das gilt für Juden, weil Gott alle unter den Ungehorsam einschließt. Es gibt nur einen Weg und der läuft über Jesus. Das So ist also schon bezeichnend. Gottes Heilswerk führt für alle Menschen durch den Unglauben zum Glauben. Es ist eine Unmöglichkeit, biblisch betrachtet, dass also jüdische Christen ausgeschlossen werden von Kirchentagen. Ich glaube, das hat Bestand und zeigt, wie weit sich die Kirchen inzwischen von der biblischen Botschaft entfernt haben. Mein Herz, so sagt es Paulus im Römerbrief, ist von tiefem Schmerz und großer Trauer erfüllt um mein Volk, meine jüdischen Schwestern und Brüder. Ich wäre sogar bereit, für immer verflucht zu sein und von Christus getrennt, wenn ich sie dadurch retten könnte. Es geht um die Rettung. Christ, der Retter, ist da. Und Paulus sagt, mein Volk, meine Brüder und Schwestern sind nicht automatisch gerettet, weil sie aufgrund der Abstammung Juden sind. Nein, ich wünschte, ich könnte einige von ihnen retten und dafür würde ich in Kauf nehmen, selbst verflucht zu sein. Wir merken die Liebe zu seinem Volk, wir merken aber auch, die Juden sind nicht automatisch im Himmel, nur weil sie Juden sind. Auch ihr Weg läuft über Christus. Und ein drittes, wie und wann wird ganz Israel zum Glauben an Christus finden? Und auch das ist ein Geheimnis, wo wir nicht wissen, wie. Viele Ausleger sagen, das wird erst bei der Wiederkunft sein. Das heißt also, bei der Parousie, bei der Wiederkunft Christi, wird auch die Wiederannahme ganz Israels sein. Aber wie dem auch sei, Geheimnis ist und bleibt auch die Verhärtung der meisten Juden gegenüber dem Evangelium bis heute. Und dass sogar Gott diese bewirkt hat, um den Heiden das Tor zum Heil zu öffnen. Wie soll man das in seinen Kopf kriegen? Wie soll man das logisch miteinander verknüpfen können? Wir sollten uns nichts auf unsere Klugheit einbilden. Das hatte Paulus schon im Vers 26 gesagt. Demut und Bescheidenheit ist Not. Wir werden Gottes Wort nie Herr werden. Und das ist gut so, denn es macht uns demütig. Wie heißt es doch im Neuen Testament, Gott widersteht den Hochmütigen. Wie geht es weiter? Aber den Demütigen gibt er Gnade. Vor so einem Text, vor dem Geheimnis Israels, kann man nur demütig davor stehen. Wir werden das nicht begreifen. Aber soweit uns die Bibel Aufschluss gibt, sollen wir es begreifen. Paulus sagt, damit ihr versteht, wir sollen verstehen, wir sollten nicht vorher schon abbiegen und sagen, alles unverständlich. Nein, wir sollten uns bemühen, damit wir bei der Bibel bleiben, denn das ist unser Job als Christen. Amen.